Power Team startet jetzt.
Ein Potpourri der guten Laune gibt es heute. Ja, oder vielleicht doch eher ein Potpourri der Fragen, die so aufkommen können, wenn man sich mit dem Thema Konflikte im Team beschäftigt. Und das ist tatsächlich jetzt passiert. Ich habe jetzt diese Woche 2 Tage ein Konfliktseminar gegeben. Also, wie gehe ich mit Konflikten um? Wie kann ich Konflikte klären, lösen, wenn ich selber involviert bin oder auch wenn Kolleginnen oder Kollegen oder Teammitglieder involviert sind, also wenn ich das moderiere. Und da haben wir viel Stoff durchgenommen, viel diskutiert und doch sind noch ein paar Fragen offen geblieben, auf dem berühmten Parkplatz gelandet. Und ich habe gedacht, ja, dann nehme ich mir doch mal diese Fragen, weil wenn die für die Teilnehmenden im Seminar relevant waren, dann sind die vielleicht auch für viele andere relevant. Und die Fragen sind die folgenden. Wie erkenne ich, dass ein Konflikt entsteht? Gibt es ein Gegenmodell zum Thomas-Kilman-Modell? Die Frage dahinter ist, der Thomas-Kilman-Modell ordnet Konfliktstile ein, sowas wie entgegenkommen und durchsetzen. Und die Frage dahinter ist, wenn ich merke, dass ich mit einem Konfliktstil durchsetzen zu tun habe und ich vielleicht eher kooperieren möchte, wie gehe ich denn dann vor, wie gehe ich denn damit um? Eine nächste Frage, so im Nebensatz habe ich gesagt, Feedback bitte nicht mehr im Sandwich geben. Dann war natürlich die Frage, hey, was steckt denn hinter dieser Kritik am Sandwich-Modell und was wäre denn eine Alternative? Und wie kann ich das Wertequadrat von Schulz von Thun in Meetings nutzen? Wertequadrat habe ich hier auch schon mal drüber erzählt, gehe ich jetzt nicht so ganz ins Detail, sondern gehe eher auf die Frage ein. Und am Ende sind wir zu dem 4-Ohren-Modell nicht mehr gekommen, weil andere Themen wichtiger waren und besser gepasst haben. Und weil einige das auch schon gehört hatten. Und dann gibt es jetzt hier noch eine knackige Erklärung in Gen Z-Sprech zum 4-Ohren-Modell. Da hat mir die KI etwas geholfen. Okay, dann mal los. Also, erste Frage. Wie erkenne ich, dass ein Konflikt entsteht? Also tatsächlich, ab und zu erkennst du es gar nicht. Der grundsätzliche Tipp ist, also an irgendwelchen Anzeichen, der grundsätzliche Tipp ist eher, sei im Dialog mit deinem Team. Und was ich total mag, ist die Methode Clear the Air, in der man im Grunde sich regelmäßig, empfohlen wird sogar wöchentlich, zumindest aber einmal im Monat zusammensetzt im Team und darüber spricht, welche Spannungen empfindest du gerade hier im Team. Und das muss ja dann noch kein heißer Konflikt sein. Das kann ja erstmal nur eine Spannung sein. Dann schreiben die Leute die Spannung auf einer Skala von 1 bis 10, wie stark sie die empfinden und wie viele Leute beteiligt sind. Und dann geht man nach und nach diese Spannungen durch und spricht darüber. Und da hilft es, wenn der Moderator, die Moderatorin sich mit gewaltfreier Kommunikation auskennt, also und auch sowas wie paraphrasieren, wir wiederholen, was wir gerade eben gehört haben, um wirklich ein gegenseitiges Verstehen zu ermöglichen, wenn das gegeben ist. Das hilft. Also ich würde da nicht ganz kalt reingehen oder nicht ganz unvorbereitet und inkompetent, sondern ja, ist gut, wenn du dich da in der Welt der Kommunikation Wissen auskennst. Das und ja, wenn du so ein bisschen drauf schaust auf Teammitglieder, wenn 2 Leute, die vorher viel miteinander gesprochen haben, viel zu tun hatten, jetzt nicht mehr miteinander reden, weniger miteinander reden oder dass da Wort auf die Goldwaage gelegt werden oder dass du schnell hinzugezogen wirst, falls du Führungskraft bist, dass auf einmal Leute deutlich schneller in die Luft gehen als sonst oder schneller es hitzig wird, Der Ton schärfer wird Ironie, Zynismus, Sarkasmus, passiv-aggressiver Umgang. Wenn das so mehr und mehr sich einschleicht, mehr als vorher, dann lohnt es sich, da mal reinzuschauen. Eben, indem du das Gespräch suchst mit dem Team. Natürlich, ja, ich will jetzt nicht auf so Sachen wie erkenne ich es in der Körpersprache eingehen, weil ich mag es lieber direkt ins Gespräch gehen. Direkt ins Gespräch gehen, wenn du dir unsicher bist, wenn du den Eindruck hast, da küchelt was, direkt ansprechen. Und die Vermutung äußern. Einfach die Vermutung äußern und fragen, hey, wie siehst denn du das? Und dich nicht zufrieden geben mit alles gut. Sondern eher fragen, hey, wie siehst du das gerade? Wie schätzt du gerade die Zusammenarbeit ein? Wie bist du denn zufrieden mit dem im Team? Und mit dem, also nicht mit dem, sondern mit der Zusammenarbeit mit ihm und mit ihr. Ein weiteres Zeichen, was mir gerade noch einfällt, ist, wenn sehr viel übereinander geredet wird oder mehr übereinander geredet wird als vorher, und weniger miteinander. Also wenn auch sowas wie Fingerpointing stattfindet oder so ein Sündenbock im Team sich herausschält. Das ist gar nicht so lustig. Dann ist es auch ein Zeichen dafür, dass da was brodelt und dass es sich lohnt, da mal ins Gespräch zu gehen. Ja. Also dann sind wir nämlich genau in einer der ersten Eskalationsstufen, dass sich vielleicht etwas verhärtet. Das ist ja so die erste Stufe bei Klasel. Zweite Stufe Polarisation, es polarisiert, es wird viel debattiert, es wird noch debattiert, das ist schon mal gut, aber es wird dann schnell hitzig und nicht mehr so sachlich. Also viele Anzeichen, Konflikte zu erkennen. Ich empfehle regelmäßig die Fühler auszustrecken und mit dem Team zu sprechen, so einen Temperature-Check zu haben und tatsächlich die Frage zu stellen, welche Spannungen gibt es gerade? Und dann bist du höchstwahrscheinlich frühzeitig dabei, Konflikte zu erkennen. Zweite Frage. Es gibt dieses Thomas Kilman-Modell, wo auf der einen Achse so wie sehr bin ich bestrebt, meine eigenen Interessen zufriedenzustellen. Auf der anderen Achse, wie sehr bin ich bestrebt, die Interessen der anderen zufriedenzustellen. Und dann gibt es stark und wenig, bei beiden Achsen. Dann gibt es entsprechend vier Quadranten, die sich da ergeben, wie so oft. Und in der Mitte gibt es dann auch noch so ein Feld, das sich da so breit macht und schneidet dann alle Quadranten. Das ist so halb-halb. Und dieser Konfliktstil, genau diese vier Quadranten und der in der Mitte, dieses Quadrat, die haben alle eine bestimmte Beschreibung. In der Mitte ist Kompromisse. Und wenn mir die Anliegen anderer wichtig sind und meine auch, dann habe ich den Konfliktstil kooperieren. Und dann gibt es noch Durchsetzen und vermeiden und entgegenkommen. Kannst du ja mal überlegen, wo du die verorten willst in so einer 2x2-Matrix. Ja, und dann war so die Frage, weil es natürlich sein kann, dass ich eben auf jemanden treffe, also ich als Konfliktziel kooperieren, auf jemanden treffe, der den Konfliktziel durchsetzen verfolgt. Was mache ich denn dann jetzt? Und das ist tatsächlich eine richtig gute Frage, denn die Kollegen und Kolleginnen, die durchsetzen als Konfliktziel haben, die werden sich auch recht oft durchsetzen, weil sie treffen immer wieder mal auf welche, die nachgeben und entgegenkommen als Konfliktziel haben oder Kompromisse. Und wenn du natürlich durchsetzen als Konfliktziel hast, dann wirst du mehr durchsetzen. Jetzt habe ich sehr oft das Wort durchsetzen gesagt. Sehr durchsetzen, viel mehr durchsetzen als die anderen. Und die Idee ist, wie kann ich jetzt damit umgehen? Erstmal vorweg gesagt, du hast nicht per se einen Konfliktstil immer. Als ich gefragt habe, ja, was habt ihr denn für einen Konfliktstil, haben einige gesagt, ja, das. Und viele haben gesagt, ja, kann ich so nicht sagen. Kommt drauf an, ja. Und tatsächlich, je nachdem, ne, wenn es mir nicht wichtig ist und es ist aber irgendwie eine große Diskussion, dann kann ich auch mal den Konfliktstil nachgeben, entgegenkommen sein. Und wenn es etwas ist, was einfach so viel Energie und Kraft und Energie rauben würde, da jetzt in den Konflikt zu gehen, dann gehe ich halt in den Konfliktstil vermeiden. So, ne? Also was man vielleicht im ersten Reflex nicht sagen würde, dass das dienliche Konfliktstile sind. Aber es, je nach Kontext ist das so. Also zurück zu der Frage. Wenn jetzt jemand durchsetzen hat als Konfliktziel und ich kooperieren, was tun? Du kannst versuchen, die Person zum Kooperieren zu, naja, hinzuargumentieren. Das funktioniert allerdings nur dann, wenn du heraus wirklich sehr gut prüfst und analysierst, was sind denn die Interessen meines Gegenübers? Also was sind denn die Interessen von diesem Durchsetzen-Typ gerade? Oder der gerade den Durchsetzen-Typ spielt? Und dann würdest du bei Kooperieren bleiben und die Person würde bei Durchsetzen bleiben, merkte aber dann gar nicht so sehr, dass sie gerade doch auch ja, kooperiert. Also es sollte ein Interesse sein, das du auch hast, ein starkes Interesse, was die Person hat, ein Interesse, was du auch hast. Es kann sein, dass das es ergibt. Also da gilt es dann, das auch gut zu ergründen, hey, was ist dir genau wichtig, warum ist dir das wichtig, all diese Fragen, die hilfreich sind, um so an die wirklichen Interessen und Bedürfnisse ranzukommen. Wenn das nicht klappt, dann darfst du auch mal kurz darüber springen. Weil der Durchsetzen-Konfliktstil, der wird alle, nahezu alle anderen kooperieren, das fällt mir wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, aber der wird alle anderen Konfliktstile unterbuttern. Das klingt jetzt so negativ, ist ein bisschen auch so gemeint, aber auch nicht nur, weil ist halt so. Das ist ja ganz natürlich. Wenn ich mich da komplett durchsetzen möchte und jemand anders sind halt die Interessen des anderen wichtig, ja gut, dann ergibt es sich ja, dass die Person sich durchsetzen wird. Das ist irgendwie ganz logisch. Also, ist es gut, wenn du einem Durchsetzen-Typ mit ebenfalls Durchsetzen entgegentrittst zunächst einmal und ihm ganz klar sagst, was du für dich haben willst. Weil das ist ja auch bei Kooperieren, ist das ja, mir sind meine Interessen ja auch sehr wichtig und die der anderen eben auch. Das ist, dann wähle ich Kooperieren, dann will ich für beide das Beste rausholen, für den anderen und für mich. Und da spielst du eben mehr diese Achse meine Interessen und zeigst dem ganz klar, guck mal, das ist für mich wichtig. Ich sehe schon auch, was das dir wichtig ist. Denn das ist mir wichtig. Das will ich hier erreichen. Und erstmal nicht so sehr auf seine Seite gucken. Und das dann aushalten, wenn es vielleicht erstmal keine Einigung gibt und keine Lösung gibt. Was du schon machen kannst, ist zu sagen, hey, ich kann deinen Standpunkt nachvollziehen. Ich verstehe, dass du eben diese Auffassung vertrittst und das haben möchtest. Und hier ist das, was ich haben möchte. So, dann steht dir da erstmal. Und das gilt es dann aushalten, ja, und dann vielleicht mal eine Pause machen und zu gucken, wie kommen wir jetzt weiter. Und dann kann es genau dieses kommen, hey, gemeinsames Interesse. Vielleicht ist es auch nur das gemeinsame Interesse, wir möchten hier mit einer Lösung rausgehen oder wir möchten, dass das Projekt erfolgreich ist oder wir möchten für das Unternehmen das Beste oder wir möchten, vielleicht habt ihr beide ein gemeinsames, also dasselbe Ziel für euch selbst. Ja, wir möchten in der Karriere weiterkommen und dann sagt er, okay, ja, mit Leuten, die in ihrer Karriere weiterkommen wollen, mit denen kann ich auf Augenhöhe reden. So. Es gibt also nicht dieses gespiegelte Modell, ne? Also wenn jemand durchsetzen ist, was sollte ich dann sein? So durchgehend von der Tendenz, da ist es da so, versuche möglichst das den zu spiegeln tatsächlich. Also auch dein Durchsetzungspart, Durchsetzungsanteil deines Konfliktziels durchscheinen zu lassen. Wenn du den Konfliktziel nachgeben dann gerade spielst und triffst auf jemanden, der durchsetzen spielt, ja gut, dann ist das Ding durch. Ja, dann wird der sich durchsetzen, du gibst nach, passt doch. Passt doch. Okay. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ich hoffe, es ist okay, dass ich hier nicht mir irgendwelche verrückten Wortspielüberleitungen aus den Fingern sauge, um von einer Frage zum nächsten zu kommen. Warum ist Feedback-Sandwich eigentlich so blöd? Um es mal auf den Punkt zu bringen. Meine Erfahrungen damit sind nicht gut. Zum einen als Empfänger und zum anderen auch, wenn ich das so gegeben habe. Ich kann mich erinnern, als Führungskraft habe ich das mal gemacht. Also Sandwich ist ja, ich sage erst was Positives, dann äußere ich meine Kritik und dann sage ich nochmal was Positives. Damit so die Idee ist, dass die Person gut ankommt, der ich das gebe, erst was Positives sagen, dann gut eingebettet kommt dann das, wo ich sage, hey, da wünsche ich mir eine Verhaltensänderung. Und dann kommt am Ende nochmal was Positives, damit die Person mit einem guten Gefühl rausgeht. Was passiert ist, als ich das mal so gemacht habe, ist, dass das überhaupt nicht angekommen ist. Also das war überhaupt nicht klar, was die Botschaft ist. Weil mein Mitarbeiter kam an, boah, krass, der Frank hat 2 positive Sachen gesagt. Ja, diese eine Sache könnte ich besser machen. Aber also 2:1 auf jeden Fall oder 2:0,5. Also ganz klar, der findet das super, was ich mache. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Zielerreichungsgespräch. Super, super. Mehr Gehalt sollte ich, glaube ich, auch mal bald fordern. Jetzt übertrieben gesagt. Und ja, das hat nicht ganz so geklappt. Weil das, was ich eigentlich sagen wollte, was es mir eigentlich ging, war ja das in der Mitte. Die anderen beiden Sachen habe ich so ergänzt. Ja, hat nicht funktioniert. Und bei mir ist es so, wenn jemand mir mit dem Sandwich kommt, dann merke ich schon an den Worten und auch so an der Betonung und an der Haltung, und dann kommt das Wörtchen aber rein, ne? So, hey, du bist ja echt ein toller Typ, aber es gibt da eine Sache, die ich dir sagen möchte, und dann kommt die Kritik, badam, voll ins Gesicht. Und dann kommt, ja, aber grundsätzlich bin ich ja zufrieden mit dir. Da entsteht bei mir wirklich so Verwirrung. Und durch dieses Aber ist dieses Wertschätzende am Anfang hat also gar keinen Wert mehr. Also dann, es wird für mich dann irgendwann lächerlich. Wenn du dich mit gewaltfreier Kommunikation auskennst und wenn du in der Lage bist, das so gut zu kommunizieren, dass du sagst, hey, guck mal, das habe ich beobachtet, mir ist das wichtig und deswegen hat das diesen Effekt gehabt bei mir und ich habe so und deswegen hier ist meine Bitte, das bitte anders zu machen, dann brauchst du das Ganze drumherum nicht. Ich finde es, wenn ich das in einer wohlwollenden Haltung mache, in einer wertschätzenden Haltung mache und da dann wirklich ehrlich und geradeaus sage, hey, guck mal, das habe ich beobachtet. Hier habe ich eine Idee, wie du dich entwickeln kannst. Und das möchte ich dir jetzt sagen. Dann ist das natürlich, also für wen ist das denn nicht unangenehm? Natürlich ist das unangenehm fürs Gegenüber. Und das ist ja auch okay. Und das darf ich dann nochmal aushalten. Und das Gegenüber eben auch. Und wenn ich es nur dabei belasse, wenn ich das gar nicht hinkriege, auch mal was Positives zu sagen, dann wird es natürlich schwer. Aber es gilt natürlich auch dann, achtsam zu sein und zu gucken, ah, okay, wann möchte ich denn was rüberbringen, wo ich sage, ey, da habe ich jetzt gerade erlebt, wie du deine Überzeugungsfähigkeit und Begeisterungsfähigkeit an den Tag gelegt hast und dann möglichst einen konkreten Fall, ne, wie du beim Kunden dann wirklich deine Stimme sich fast schon überschlagen hat, als du so begeistert von unserem Produkt erzählt hast, habe ich richtig gesehen, wie der Funke übergesprungen ist beim Kunden und das hat uns geholfen, den Sale zu closen. Dann ist gut, wenn du solches Feedback eben auch gibst. Was ich auch mal kennengelernt habe, ich habe das so als Plus-Minus-Modell von Markus Ebner kennengelernt oder daran orientiert, ist, dass du es so kombinierst im Sinne von, hey, da ist eine Eigenschaft, die ist schon gut oder ein Verhalten, das du schon auf einem guten Level zeigst. Und wenn du jetzt noch das machst, dann wird's wirklich außerordentlich. Also dann kommst du von einer 7 auf eine 9. Dann muss ich aber auch wirklich glauben, dass die Person gerade auch schon auf einem guten Level ist und das auch entsprechend rüberbringen. Kann ja sein, ja. Also du hast schon echt gut präsentiert und die Punkte klar gemacht, die uns wichtig waren. Und wenn du jetzt noch es schaffst, wirklich den Blickkontakt oder einfach den Kontakt per se mit dem Gegenüber, mit dem Kunden aufrechtzuerhalten und da auch offene Fragen zu stellen statt geschlossene Fragen, dann kommen wir beim nächsten Kundengespräch noch schneller und früher ans Ziel und können vielleicht noch mehr Kunden closen. Als Idee. Also sei mutig genug, wirklich die Punkte, die dir wichtig sind, auch anzusprechen. Und denk auch daran, die positiven Dinge, die Stärken auch anzusprechen. Das gerne sogar übergewichten. Nächste Frage war, wie wende ich das Wertequadrat von Schulz von Thun in Meetings an? Wertequadrat ist ja dieses Ding, ich habe den Wert Sparsamkeit, jemand anders hat so den entgegengesetzten Wert Großzügigkeit. Und dann kann es sein, dass ich jemanden, der großzügig ist, eher abwerte als verschwenderisch. Ja, das ist warum es ein Quadrat ist, erkläre ich gleich. Und der großzügig ist, guckt vielleicht auf den sehr Sparsamen als geizig und sieht ihn als Geizhals. Und diese vier Punkte mit den extremen Geiz und Verschwendung kann man eben in einem Viereck anordnen. Und deswegen Wertequadrat. Und es hilft für Konflikte, sich dessen bewusst zu sein, dass das immer am Start ist, wenn ich mit Menschen in Interaktion bin, dann kann das immer wieder sein, dass ich Menschen abwerte oder ironisch werde, was auch immer, weil sie eben etwas weiter entfernt sind auf diesem Wertequadrat. Und dann ist die Frage gewesen, ja, was mache ich denn jetzt damit? Ja, jetzt habe ich das im Kopf, kann ich das jetzt irgendwie ansprechen? Aber wenn die das Konzept nicht kennen, ja, ist irgendwie blöd. Und ich finde, das geht schon, dass ich, wenn es mir gelingt, so wach zu sein, dass ich merke, ah, okay, ich nehme den gerade als verschwenderisch wahr. Ah, okay, was ist denn so das Gegenteil? Und dann als Tugend, Sparsamkeit, ja, das bin ja ich, ach so. Und dann zu überlegen, was wäre denn das Positive an Verschwendung? Der ist großzügig, ach okay. Und das dann zu verbalisieren im Sinne von, boah du, ich merke gerade, mir ist schon wichtig, dass wir auf Ausgaben wirklich lieber noch ein zweites oder drittes Mal draufschauen. Bei dir habe ich den Eindruck, dass du da anders drauf schaust auf Geld, dass du eher diesen Ansatz verfährst, hey, nur Geld, das wir ausgeben, kann auch wieder zu uns zurückkommen und dass du da auch großzügig bist und wirklich dir und anderen auch eher was gönnst, als ich das tue. Und das habe ich den Eindruck, das stößt hier gerade aufeinander. Also jetzt ist für mich so die Frage, wie kriegen wir es hin, dass wir die beiden Stärken gemeinsam irgendwie nutzen. Also dieses Sparsame von mir und dieses Großzügige von dir, wie kriegen wir das irgendwie hin? Und das als Frage einfach mal so zur Verfügung zu stellen. Oder auch wenn Leute sehr detailverliebt sind, andere wollen schnell umsetzen und sind so pragmatisch, auch das das führt ja immer wieder zu Spannung. Da wird der eine schnell als huddelig, oberflächlich bezeichnet und der andere vielleicht als Bremser. So, ja, dann ist doch gut, das einfach auch mal zu benennen. Oder einfach mal sagen, boah, ich tue mir jetzt schwer, das so schnell zu entscheiden, weil ich die Details noch nicht kenne. Weil mir Details wichtig sind. Und das nochmal, also wirklich das Bedürfnis oder auch den Wert dahinter zur Verfügung zu stellen. Und dann kann es sein, dass es sich entspannt. Und dass der andere dann auch sagt, ah ja, ja stimmt, ja, dir sind Details wichtig. Ja, und ich brauche nicht viel Details, um entscheiden zu können. Ich würde da einfach jetzt mal ins Risiko gehen. Aber ich merke, dass dir das schwerfällt. Ja. Letzter Punkt. Das Vier-Ohren-Modell in Gen-Z-Sprache. Das ist ganz schön Schulz von Thun lastig gerade, aber gut, so sei es. Schulz von Thun sagt ja, wenn wir kommunizieren, dann kommunizieren wir meistens auf vier Ebenen gleichzeitig. Sachebene, Selbstoffenbarungsebene, Beziehungsebene und Appell. Die Appellebene. Und so kommt eben das entsprechend beim Gegenüber auch an. Es wären dann die vier Ohren einer Nachricht. So. Also, wie würde die Gen Z das sagen? Sachinhalt wären also die Facts, die harten Infos. Selbstoffenbarung wäre so die Main Character Energy. Also, du bist der Main Character. Beziehungsebene ist The Vibe und Appell ist CTA, der Call to Action. Wenn wir das mal an einem Beispiel machen, die Aussage ist, der Beamer funktioniert nicht. Wie kommt das auf den verschiedenen Ohren an? Das Sachohr versteht, der Beamer ist defekt. Und dann die Reaktion darauf, und das ist das Spannende. Ja, die Aussage war, der Beamer funktioniert schon wieder nicht. Und bei dem Sachohr wäre die Reaktion einfach, Cap, muss ich gleich einen Reboot machen? Wann ging er zuletzt? Warum auch immer ich das jetzt so betone, so sei es. Selbstoffenbarungsohr ist die Aussage, der Beamer funktioniert schon wieder nicht, ist, boah, ich bin genervt von diesem technischen Müll. Die Reaktion, Gen Z wieder, Mut, du bist maximal genervt von der Office-Tag, ich fiel das. Ich lieb's so sehr. Beziehungsohr, der Beamer funktioniert schon wieder nicht. Interpretation wäre, du hältst mich für invalide oder nicht zuständig für die Technik. Und die Reaktion wäre, halt, willst du mir damit unterstellen, dass ich den Beamer gekillt habe? Low-key this ist das hier, oder? Könnte sein, dass sich die Person angegriffen fühlt. Und das letzte ist Appellohr. Interpretation wäre, du sollst den Beamer jetzt fixen. Reaktion wäre, ey, ich check das sofort. CTA understood, ich slay das Problem. Das ist schon Englisch eigentlich. So sieht's aus. Also, das ist kurz und knapp das Vier-Ohren-Modell. Jetzt versucht mit der KI das in Gen-Z-Sprache zu überführen oder welche Generation oder welches Klischee oder was auch immer das auch immer für dich ist. Vielleicht ist es dadurch verständlicher geworden. Ich hoffe es. Mir hat es Spaß gemacht. Ja, das waren die Fragen rund um Kommunikation und Konflikte. Ich hoffe, da war einiges auch für dich dabei, auch wenn du nicht in meinem Konfliktseminar gewesen bist. Falls ja, dann ja, schöne Grüße. Und ja, vielleicht sehen wir uns bald wieder. Dann sage ich einfach nur, bis zum nächsten Mal.